Happy Shooting, Folge 148 für Donnerstag, den 9. Juli 2009. Reisen ohne Zucker.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Sprichst du heute ausnahmsweise mal von der richtigen Seite ins Mikro?
Es könnte sein. Warte, ich kann es mal umdrehen. Warte.
Wie ist jetzt von hier?
Also noch schlimmer. Dreh wieder um.
Okay.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Heute Folge 148 und wir werden sehen, ob es weitere Folgen gibt. Das ist mir noch gar nicht so sicher, denn der Chris, der haut nämlich ab.
Du klingst heute schon wieder wie Hans-Joachim Kuhlenkampf. Was ist denn mit dir los?
Ja, ich weiß es auch nicht, ich fühle mich so coolig.
Ja. Ja, was heißt, ob es noch weitere Shows geben wird? Also, ich müsste mal meinen Kalender schauen. Ich bin ab morgen unterwegs in die USA, beziehungsweise ich fliege morgen. Also, jetzt haben wir wieder das Zeitverschiebungsproblem. Die Sendung kommt erst am Donnerstag, dann wäre es also vorgestern gewesen.
Genau.
Also ich bin jetzt, wenn die Sendung draußen ist, bin ich schon...
Du wirst also vorgestern fliegen.
Genau, ich werde vorgestern fliegen. bin in den USA, halte dort zwei Workshops über Street Photography.
Also zwei über Street?
Yep, und zwar
von... Hast du nicht noch was mit Kochen und so?
Naja, das ist erst im Oktober.
Ach, okay.
Brooklyn, das ist die andere Seite von den USA. Das ist im Oktober. Nee, ich flieg rüber. Halte vom 10. bis 12. einen Street Photography Workshop in San Francisco. Dann habe ich so ein, zwei Tage ein bisschen Ruhe. Das heißt, wir könnten theoretisch am Dienstag auch aufnehmen. Müssen wir allerdings dann ja mal gucken. Das müssen wir eigentlich hinkriegen. Per Skype und so. Wenn das Wi-Fi im Hotel mitmacht, das ist immer so die Frage. dann gibt es am 15. Juli, an dem Mittwoch, den Photo Day. Der findet statt auf dem Twit Network, und zwar auf dem Video-Livestream. Da werde ich mehrere Stunden, das fängt abends um 8 hier an. Also wer lange aufbleiben will, das wird auch bis mitten in die Nacht gehen, der soll das ruhig tun. Auf dem Twit Network werde ich eine ganze Reihe an Fotografen mir einladen und mit denen über alle möglichen Themen reden. Das Ganze ist passiert darum, weil Leo Laporte, der normalerweise dort sendet, ist gerade in China.
Oder China, je nachdem.
Ich sag China. Und ist dort auf einer Tour und hat eben das Studio gerade irgendwie so, ja, andere Leute machen gerade mal dort ein bisschen Programm und einer davon bin eben ich. Also am 15. Wer da mehr von wissen will, wir tun es in die Shownotes, chrismarquardt.com/photoday. Also das wird ganz interessant. Dann nochmal ein Workshop und dann wieder heim. Und zwischendurch noch viel fotografieren.
Und kaum bist du heim, gibt es ja schon wieder den nächsten Workshop in Tübingen.
Und dann kommt am 31., ja, da habe ich schon noch 2 Wochen dann zwischendrin Zeit fast.
Dich zu erholen von diversen Vergiftungen und Krankheiten.
Du wirst lachen, aber als ich letztes Jahr in San Francisco war, da haben ja sowohl Moni als auch ich, als auch Matt Armstead, mein Release-Pixie, haben uns ja alle drei eine Lebensmittelvergiftung geholt, am Tag vor dem Workshop.
Ihr wisst ja aber jetzt, wo ihr nicht hingeht zum Essen.
Richtig. da will ich auch wirklich nicht mehr hin, obwohl der Laden anscheinend ganz gut ist, aber naja.
Ja, wie dem auch sei. Lass uns doch einfach mal kurz erzählen, was wir heute hier so noch alles haben.
Genau, wir werden heute mal wieder einen neuen Gewinner erwürfeln.
Dann haben wir, jetzt muss ich scrollen, wir haben eine Frage aus Kanada bekommen, die kann ich auch nicht beantworten, deswegen möchte ich die einfach mal an die Hörerschaft weitergeben.
Das war was übers Drucken, richtig?
Übers Drucken aus Windows und mit verschiedenen Programmen.
Gut.
Und kommen wir nachher zu, ist etwas komplexer.
Dann beantworten wir die spannende Frage, was nimmt Chris in die USA mit, wenn es um Fotoequipment geht?
Dann haben wir noch wieder was zur Motivklingel, inklusive Audiokommentar dazu.
Genau. Dann haben wir eine Frage, die finde ich interessant, zum Thema durchgängige Lichtstärke bei Zoom-Objektiven.
Jetzt hat es mir hier gerade mein Notebook zerkloppt. Dann da ist es wieder. Dann hast du auf CS4 aktualisiert und erzählst ein bisschen was darüber.
Genau, Photoshop CS4. Dann haben wir eine Frage zu 5D oder 5D Mark II von Martin.
Tja, was soll man da wohl nehmen? Dann haben wir einen schönen Audiokommentar, der schon ein bisschen älter, von Christian zum Thema Rauschen.
Rauschen, ja. Dann haben wir eine heute mal richtig ins Notebook eingetragene Twitter-Frage. Die ist nämlich vom letzten Mal übrig geblieben. Wir haben vom vorletzten Mal schon. Wir haben so wenig Fragen beantworten können, dass wir dann diesmal doch irgendwie bisschen was nachholen müssen.
Genau, du bist ja im Urlaub gewesen mit GPS und da geht's heute nochmal ein bisschen drum.
Genau.
Ja, dann haben wir noch einen Link, da haben wir, ja, den tun wir sowieso gleich in die Shownotes, aber wir fangen mal mit dem Geräuschrätsel an. Wir haben wieder eine Kamera für euch, hier kommt sie. Tja. Schönes Stück.
Analoge Kamera.
Überlegt mal, was das wohl war. Tja, dann hast du hier reingeschrieben, du hast es ja gerade schon erzählt, Fotoday machst du in den Storten.
In den Storten, ja.
Und du hast ja sowieso so eine tolle Webseite mit deinem Namen, also chrismarquardt.com, und da gibt man einfach noch ein /Fotoday dahinter und dann findet man alles. Ne?
Genau, das ist zwar alles auf Englisch, aber ich hab spannende Gäste da. Ich werde zum Beispiel in San Francisco den Fotografen John Chiara haben, der ist bekannt.
Wer kennt ihn nicht?
Wer kennt ihn nicht? Der ist mir ganz zufällig mal vor einer Weile, ich glaube, die Moni hat mir da mal
ein
YouTube-Video geschickt. Nee, der ist mir in die Inbox geflattert sozusagen. Der hat eine Kamera, die ist, ich würde mal sagen, so 5x3 Meter groß und hängt hinten am Auto als Anhänger.
Macht er hier so mit Lochkameramäßig und malt dann ab oder was?
Nee. Da ist wirklich
so
hinten dann ein
Kamera
großes...
Kamera Obscura oder so.
Nee, da ist dann hinten so ein großes Foto, wahrscheinlich auch so ein Umkehrfotopapier drin, das direkt belichtet wird. Und er muss dann in dieses Ding quasi durch so einen schwarzen, lichtdichten Schlauch reinkriechen, dann innen das Papier arrangieren und die Linse vorne gerade rücken und dann...
Ach, das Ding hat ein Objektiv?
Das hat vorne ein Objektiv und dann wird das aufgemacht, wird belichtet, also er klettert dann wieder raus... wird dann belichtet und wird dann hinterher auch so im großen Stil in Bottichen, quasi am Boden in Wannen entwickelt. Und den habe ich eingeladen, das fand ich einfach nur zu spannend, was der da macht.
Frag den mal unbedingt, wo er mit den Bildern hingeht dann. Weil ich hätte ja gar keine Wand für so ein Bild.
Der hat große Ausstellungen, der Mann. Also ist kein ganz Unbekannter.
Man muss den Kram ja auch irgendwo lagern und so. Das würde mich interessieren, wie man mit sowas umgeht.
Richtig, dann
und
haben wir
wer sich sowas kauft.
Genau, dann haben wir Catherine Hall, sie ist auch Fotografin aus San Francisco, sehr gut im Thema Menschen fotografieren. Die werde ich auch auf einen von den zwei Workshops als Gast da haben. Frederick Van Johnson, der Host von This Week in Photography, TWIP, und selbst Fotograf, war mal Produktmanager von Lightroom bei Adobe, war auch schon mal bei Apple irgendwo, also hat einen ziemlich weiten Weg hinter sich, der wird ganz spannend. Dann haben wir das Photocast Network da bin ich immer noch am Zusammenstellen, wer jetzt wann da wirklich kommt. Bisschen was über Videografie, bisschen was über Panoramic Photography, John Arnold.
Solltest du noch eine Lücke frei haben, die irgendwie gefüllt werden muss? Ich glaub's ja nicht, aber dann weißt du ja, wen du dich wenden kannst.
Ja, wenn du dir den Plan mal anschaust, der ist jetzt wirklich rappelvoll mittlerweile.
Ja, ich hab's ja schon mitgekriegt. Ja.
Da ist fast nichts mehr zu machen. Wir haben jetzt eine Stunde für den Focus Ring zurückgestellt, aber selbst da ist jeder das, will mitmachen. Ich kann da nur irgendwie
das wird eng, ja.
3-4 Leute mit reinnehmen und es sind halt irgendwie 10 Leute, die jetzt sagen, ich will. Naja, müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich muss ich einfach den Bösen machen und sagen,
sagen, das ist einfach, guck, wie es irgendwie schön in den Plan reinpasst und das wird schon.
Genau. Ganz genau.
Ich bin ja mal gespannt, wir werden dich alle beobachten.
Es wird auf jeden Fall spannend werden.
Twit.tv ist es, ne?
Live.twit.tv, aber geht einfach auf chrismarquardt.com/photoday und dort gibt es einen Link zu Twit Live und kann man sich das dann anschauen.
Wann sagst du, 8 Uhr abends geht's hier los, am 15.
Ja, 11 Uhr morgens Pacific Time, also San Francisco Zeit, plus 7 Stunden.
Na prima.
Plus 9 Stunden. Plus 9,
okay.
Na gut.
Ja, passt schon.
So.
So viel also ein bisschen zu Chris Marquardt Promotion. Jetzt musst du aber ran, jetzt musst du mit Fachwitzen glänzen, denn
mit
der
Fachwitzen.
Matze Chris,
was
mit Fachwissen.
Fachwitze.
Mit Fachwitzen musst du jetzt glänzen.
Ja.
Ja. Und zwar, der Matze Krämer hatte gefragt, ich glaube schon vor 2 Wochen, Wie bekommt ihr GPS-Logs aus dem Holux M241 auf den Mac? Also mit welcher Software und wie in die EXIF-Datei oder in die EXIF-Daten? Da muss ich kurz dazu sagen, das hatte noch so den Nachklang von dieser Himalaya-Tour. Da warst du ja schön auf Workshop und Wander- und Videotour. Und da hast du ja diesen Holux mitgehabt.
Richtig.
Das ist diese kleine Dose, die halt GPS-Signale empfängt, protokolliert in Intervallen. Und jetzt ging es ja darum, wie liest man die denn nun am Mac eigentlich aus? Was fängt man damit eigentlich an und wie kriegt man es in Bild? Und jetzt kommst du.
Also wir müssen erstmal dazu sagen, es gibt GPS-Logger, gibt es eine ganze Menge. Also der Holux 241 ist, den habe ich mir deshalb ausgesucht, weil er schön viel Speicher hat, nämlich 130.000 Speicherplätze. Also er kann 130.000 Mal die GPS-Position mit dem Timestamp abspeichern. Da passt also einiges rein und wenn man den dann einfach den ganzen Tag über eine komplette Reise quasi alle 10, 20, 30 Sekunden loggen lässt, dann hat man hinterher einen ziemlich guten Plan davon, wo man wann gerade war. Und das kann man natürlich dann mit entsprechender Software mit den Bildern verheiraten. Das heißt, in die EXIF-Daten der Bilder hineinschreiben, basierend auf dem Timestamp. Dazu ist wichtig.
In die EXIF-Daten reinschreiben? Du hast aber RAW-Fotos gemacht.
Richtig, die haben ja EXIF-Daten, die RAW-Bilder.
Und du lässt jetzt etwas in die RAW-Dateien schreiben?
Richtig.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
RAW-Dateien sollte man ja eigentlich nicht schreiben, aber die EXIF-Daten, die sind quasi in dem RAW-Block, sind die da wohl je nach Kamerahersteller. Also RAW ist eigentlich nichts anderes als ein TIFF vom internen Aufbau her. Das heißt, mit dem Wissen kann man entsprechend rangehen und auch reinschreiben. Und genau das funktioniert bei allen gängigen RAW-Formaten zumindest. Also Nikon RAW, Canon RAW 1, 2 und so weiter. Ja, also erstmal die Frage, wie kriegt man dieses GPS-Log aus diesem Holux M241 raus? Der hat nämlich das kleine Problem, dass die Firma, die den herstellt, die Firma Holux, die sind ein wenig ignorant, was das Thema Mac angeht. Sprich, sie haben einfach keine Mac-Software, um das Gerät auszulesen. Dann ist aber gut, dass es viele, viele Geeks gibt, die quasi auf freiwilliger Basis, auf Open-Source-Basis sich da zusammengetan haben und was geschrieben haben. Der Logger kann USB und Bluetooth. Also er hat zwei Arten und Weisen ausgelesen zu werden. Und es gibt eine Software, die heißt BT747. Einfach mal googeln. Groß B, Groß T.
Das klingt wie ein Flugzeug.
Ja, ist es aber nicht. Ist ein Stück Software. Frag mich jetzt nicht, warum das so heißt. Und diese Software, man muss sich da nochmal auf der Website genau durchlesen, weil man muss dann für einen Mac auch noch so ein Stück Software dazu installieren. Das ist dann irgendwie so ein Bluetooth auf Serielltreiber oder USB auf Serielltreiber oder sowas, der dann quasi ein Protokoll simuliert. Ist alles gratis, kann man sich alles runterladen und es tut dann auf Knopfdruck. Nachher hat man eine Datei und diese Datei, die kann man dann, also das ist dein Log. Und dieses Log, das kannst du dann wiederum einer anderen Software zum Fraß vorwerfen. Auf Mac-Seite gibt es dafür verschiedene Dinge. Ich benutze HoudaGeo. Das, ja, frag mich nicht, warum das so heißt. HoudaGeo. Das ist ein Tool, wo du im Prinzip schmeißt du per Drag and Drop auf der einen Seite deine Bilder rein, auf der anderen Seite dein GPS-Log und der guckt einfach, was zusammenpasst und sagst ihm dann hier, jetzt schreib mal und dann schreibt er dir auch in die Bilder rein.
Also er zeigt vorher an, was er machen würde, oder wie?
Richtig, er zeigt dir an, welches Bild jetzt welche GPS-Koordinaten hat.
Jetzt nur rein textuell oder siehst du das dann auch schon auf einer Karte oder sowas?
Das kannst du dir dann auch gleich irgendwo der integriert auch ganz gut mit Google Earth zum Beispiel, dann kannst du gleich auf der Karte anschauen. Du kannst auch welche, wo die Koordinaten fehlen, weil das passiert nämlich, speziell wenn der Blogger mal plötzlich, wenn ihm die Batterie ausgeht oder wenn du innen drin bist im Innenraum, da ist natürlich dann auch der GPS-Empfang in der Regel nicht so gut. Da hast du dann auch einfach mal keine Koordinaten. Was du da tun kannst, ist, du kannst dann einfach per Copy-Paste ähnliche Koordinaten nehmen oder du kannst auf Google Earth auf der Karte dir die Location raussuchen, er übernimmt die dann gleich. Funktioniert also ganz gut. Das kostet ein bisschen. Ich glaube 30, 40 Dollar. Es gibt eine Gratis-Geschichte, die heißt GPS-Foto-Linker. Wir werden zu all diesen Dingen natürlich in den Shownotes linken. Das Ding kostet nichts, ist aber dann natürlich auch nicht ganz so powerful, kann also nicht wirklich so viel. Erfüllt aber den Job auch ganz gut. Dann gibt es noch ein Lightroom-Plugin. dieses Plugin, ja, ich habe es mir noch nicht angeschaut, ich habe aber gehört, dass es auch ganz gut funktionieren soll. Also kannst du auch in Lightroom machen. Und für den PC gibt es ein Tool, ich habe da mal kürzlich ein bisschen rumgefragt und die meisten Leute haben gesagt, ja, Geosetter macht das auch. Das ist ein deutsches Produkt, geosetter.de.
Ich glaube aber, wenn du es mit Lightroom machst, mit dem Plugin, dann werden die Daten nicht in das EXIF geschrieben, sondern landen in dieser Lightroom-Datenbank in der Erweiterung von diesem Plugin.
Und ich
glaube, das heißt, du hast die Daten nur beim Export dann im JPEG oder sowas.
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das kann ich dir nicht sagen, wie das da genau funktioniert. Wobei das, solange es in Lightroom beieinander bleibt, ja auch kein Problem ist.
Richtig. Ist halt nur, wenn du dann auf File-Ebene sagst, auch jetzt nehme ich das RAW mal irgendwo anders rein, da muss man eben dran denken, da sind die Daten dann wohl nicht drin. Meine ich gelesen zu haben. Das ist mein letzter Stand.
Ja, muss man sich einfach mal anschauen. Wir linken mal zu den ganzen Tools. Und für mich war das, ich habe natürlich rumexperimentiert, passiert den RAW-Files was, wenn man sie schreibt? Man weiß ja nicht, aber dahinter stecken ganz gut erprobte Libraries, die das also ganz gut machen. Und ich habe bisher noch kein Problem gehabt. Vom Workflow her ganz wichtig, wenn du mit sowas wie Lightroom arbeitest, das möchte die schon getaggten Bilder haben. Das heißt, wenn du in Lightroom ohne dieses Plugin Bilder nachtaggen möchtest, geht das nicht. Also die Geo-Informationen müssen vorher drin sein. Das heißt, was ich mache, ist, ich kopiere alle Bilder in einen Ordner auf der Festplatte, alle einfach in einen Ordner rein. Also ich habe meine ganzen Nepal-Bilder alle in einen dicken Ordner geschmissen. Das funktioniert natürlich am besten, wenn du deine Kamera so eingestellt hast, dass die auch durchgehend nummeriert und nicht bei jeder neuen Karte wieder von 1 anfängt. Sonst hast du ein Problem. Dann das Geotagging, also dann das Tool drüber laufen lassen. Das hat auch hier schon ein bisschen gedauert, also ein Stündchen, bis die alle paar tausend Bilder da getaggt waren. Und dann nach Lightroom importiert und von dem Augenblick behalten die Bilder natürlich auch ihre Geoinformationen.
Na prima.
Ja, jetzt noch eins wäre, also wer dann diese Automatismen nutzen will, zum Beispiel bei Flickr gibt es das nette Phänomen, dass Flickr diese Daten erstmal, das interessiert den überhaupt nicht, wenn du so ein Bild importierst, es sei denn, du hast ihm vorher Bescheid gegeben. Du musst also Flickr noch ein Setting umstellen, dass er quasi ab jetzt beim Lesen deiner Bilder auch die Geoinformationen mitliest.
Das muss man in seinem Zugang machen, ne?
Das muss man da machen. Ich habe auch mal, da posten wir auch noch einen kleinen Link in die Shownotes. Dann kriegst du automatisch deine Bilder ab dem Zeitpunkt auf eine Karte. Das heißt, wenn du dann bei Flickr auf diesen Map-Link klickst, dann siehst du eine Karte und dann siehst du so kleine rosa Pömpel, wo deine Bilder geschossen worden sind. Kannst dann draufklicken, kannst dir die Bilder von dort anschauen.
Pömpel.
Oder auch Bilder anschauen, die andere in der Gegend gemacht haben. Das ist ja das Interessante. Also die Geoinformationen, die kann man ja vielfältig nutzen. Du kannst eben auch sehen, ja, ob vielleicht andere da in der Gegend auch noch Bilder gemacht haben.
Ist ja ganz gut, dass das nicht automatisch geht, so von wegen. Und ne, viele wissen gar nicht, dass die Informationen da drinnen stehen. Und dann muss ja nicht sein, so datenschutzmäßig.
Ja.
Also ist schon gut, dass man gewisse Dinge mal aktiv freischalten muss.
Das ist okay.
Passt schon.
Also, so viel zum Thema Geotagging, jetzt haben wir die Frage, wie man das GPS-Log aus dem M241 rausbekommt, gleich nochmal in ein komplettes Tutorial aufgebohrt, aber warum auch nicht? Wir haben ja Zeit, nicht wahr?
Ja, eben. Mal gucken, wie lang die Show heute wird. Ja, so, dann kommen wir mal zum Thema Rauschen. Gemeint ist natürlich nicht das Meeresrauschen, sondern das Bildrauschen. Und da hat uns der Christian was gesprochen. Das fahre ich einfach mal ab.
Hallo Boris, hallo Chris, hallo Happy Shooting Gemeinde. Ja, Church of Happy Shooting kann man schon fast sagen. Hier ist der Christian aus Rendsburg und ich wollte mich mal kurz zu Wort melden zum Thema Rauschen. Ja, weswegen beschäftige ich mich damit? Ganz klar, aktuell hat Chris das mal wieder ins Rollen gebracht. Also Chris, du bist schuld, ab in die Ecke. Naja, okay, kannst wieder zurückkommen. Und ja, nicht nur die Canon ist ja ab und an mal so ein bisschen am Rauschen beziehungsweise unterdrückt das mit der Software. Auch meine Kamera, die Sony R1, ist natürlich ein etwas anderes Kaliber, spielt nicht in der gleichen Liga wie die 5D Mark II. Aber auch da kann ich normalerweise, sage ich mal so, bis ISO 800 hochgehen, ohne nennenswertes Rauschen im Bild zu haben, das ich hinterher glatt bügeln müsste. Nun hast du, lieber Chris, auf Tipps from the Top Floor. Nun hast du, lieber Chris, Nun hast du, lieber Chris, auf Tipps from the Top Floor einen Blog-Eintrag veröffentlicht, der sich nochmal etwas tiefergreifend mit dem Thema Rauschen und dem Workflow, den du ja bei dir auch im Lightroom 2 inzwischen dir angeeignet hast, beschäftigt. Und ja, angeregt dadurch habe ich gesagt, okay, ich gucke mir das Thema Rauschen bei mir nochmal an. Ich kann oberhalb von 800 noch auf die ISO 1600 und auf die 3200 gehen. Und ja, die 3200, das wäre dann schon sehr, sehr heftig. Da rauscht die R1 wie Sau, muss man leider mal so sagen. Aber bei 1600, doch, ich habe im Lightroom festgestellt, da geht noch was. Und da freue ich mich natürlich tierisch drüber, weil es für mich für die Zukunft bedeutet, Mensch, du hast da noch Reserven, kannst da ein bisschen was glattbügeln, ohne allzu viel Qualitätsverlust am Bild selbst zu haben. Ja, danke nochmal, lieber Chris, in diesem Fall. Ja, tut mir leid, Boris, aber naja, du bist auch mal wieder dran für, ja, ich sag mal, diese Anregung. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Ausgabe von Happy Shooting. Viele Grüße aus Rendsburg, euer Christian.
Tschö. Christian, das freut mich ja.
Das freut vor allem mich.
Ja, genau. Mich freut das ja aber auch, weil du hattest ja, war das nicht einer von den Berichten, den Moni noch auf Deutsch übersetzt hatte?
Also sie hat ein paar übersetzt.
Zumindest was diesen Workflow und sowas angeht.
Ist auf jeden Fall, ja. wenn noch nicht, dann auf jeden Fall im Plan.
Ja, siehst du wohl, meine ich doch. Ja, und da kommen sowieso immer mal so Fragen, wie oft wir denn irgendwie überhaupt hoch mit ISO arbeiten. Und deswegen passt das ganz gut zur nächsten Frage von Martin. Der fragt nämlich nun zum Thema 5D oder 5D Mark II. Er schreibt, hallo, ich denke im Moment über einen Umstieg zum Vollformat nach. Also gemeint ist hier natürlich das 35mm Vollformat. Nun stehe ich vor der Entscheidung zwischen einer gebrauchten 5D, ca. 1000 Euro, und einer neuen 5D Mark II, ca. 2200 Euro. Da ihr ja beide zum Vergleich habt, meine Frage. Könnt ihr einen Vergleichstest machen, beziehungsweise lohnt sich der 1200 Euro Mehrpreis für den höheren ISO und die Videofunktion? Wie oft verwendet ihr den High-ISO-Mode in der Praxis? Würdet ihr raten, den Einstieg ins Vollformat mit der alten 5D zu machen und später ein Upgrade zu machen? Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. Liebe Grüße, Martin. Ja, was sagen wir denn dazu? Ich habe die 5D, die hattest du auch.
Ich hab sie noch.
Du hast sie noch und du hast quasi upgegradet auf die 5D Mark II. Mhm. Das heißt, ich habe den direkten Vergleich eher nicht. Ich habe sie natürlich mal in der Hand gehabt, die neue, schon auf der Fotokina und deine natürlich auch schon. Nimmt sich jetzt von der Bedienung her eher nicht so viel. Das Menü ist ein bisschen aufgeräumter, finde ich irgendwie besser von der Navigation. Aber ansonsten eigentlich alles beim Alten. Aber wie sieht es jetzt mit den Bildern aus?
Also wer die 5D kennt, wird mit der 5D sofort zu Hause sein. Der Umstieg ist ja nicht wirklich schwer. Ja, das Rauschen. Also du kannst mit der 5D, du kannst sowohl mit der 5D als auch mit der 5D Mark II relativ hoch, mit relativ hohen ISO fahren. Und trotzdem noch ein Bildrauschen haben, was noch im Rahmen ist, was noch, wo man noch was mit anfangen kann. Die 5D Mark II hat, ja, das Bildrauschen wird bei der 5D Mark II immer als so unglaublich viel besser hingestellt. Ist es generell auch, nur muss man natürlich dazu immer sehen, dass die 5D Mark II mit 21 Megapixeln daherkommt.
Gegenüber 12,8.
Gegenüber 12,8 bei der 5D. Das heißt, die haben es geschafft, auf die gleiche Sensorgröße wesentlich mehr Pixel drauf zu packen, nämlich eben irgendwie 8 Megapixel mehr drauf zu knallen, ohne das Rauschen zu erhöhen. Sie haben es in dem Rahmen, ich würde mal sagen, noch ein bisschen verbessert, aber es ist es nicht so, dass die Kamera plötzlich das Allerheilmittel ist. Das ist sie nicht. Also man muss nach wie vor ein bisschen aufpassen. Trotz allem ist das Rauschverhalten der 5D Mark II, wenn man sich das Rauschen mal nicht quantitativ, sondern qualitativ anschaut, ist das Rauschverhalten ein sehr angenehmes. Das heißt, du kannst auch hinterher mit entsprechenden Endrauscher-Tools ganz gut was erreichen. Du kannst aber auch das Rauschen oft einfach drin lassen, weil es ein Rauschen ist, das eben nicht sehr unangenehm aussieht. Mhm. Und aus der Sicht, also die Mark II ist aus der Sicht für mich auf jeden Fall schon einiges wert.
Wie oft gehst du hoch und wie hoch mit dem ISO?
Och, also wenn's wirklich nötig ist, dann schieße ich schon mal auf 3200. Relativ schmerzlos. Mhm. Also das ist nicht unüblich. ISO 1600 mache ich, also wenn ich das Bild sehr smooth und rauscharm haben will, dann versuche ich den ISO-Regler nicht über 800 zu drehen. 1600, da zucke ich aber auch noch kaum noch mit dem Auge. Und 3200, ja, warum nicht? Dann gibt's noch drüber zwei Stufen, also die 6400 und die 12800, die sind schon ganz schön rauschig. Also da musst du dann also wirklich einen guten Grund haben, so hoch fotografieren zu müssen.
Also bei mir ist die Schwelle eher so eine Stufe unten. Also ich versuche möglichst bis 400 zu gehen. 800 mache ich, wenn es eben nötig ist. Ist in der Regel auch kein Problem, was das Ergebnis betrifft. 1600 mache ich wirklich, also wenn es dann nicht mehr so um glatte Geschichten geht. Also wenn das Rauschen auch durchaus zum Stil gehören kann oder wenn ich definitiv vorhabe, das Ganze sowieso in Schwarz-Weiß zu konvertieren, weil zum Beispiel irgendwo auf der Bühne irgendwelche bunten Lichter sind, der Weißabgleich sowieso völlig daneben hauen würde, dann gehe ich schon mal auf 1600. Die 3200, das ist bei mir ja schon die höchste Stufe, die muss man extra auch aktivieren. Die versuche ich eigentlich zu vermeiden. Das ist dann eigentlich wirklich nur, ja, also wenn es dann gar nicht anders geht und man will jetzt einfach diese Situation für sich eigentlich mal festhalten. Aber ich glaube, ich habe kein Bild mit 3200, was ich hinterher auch wirklich umfangreicher bearbeitet oder veröffentlicht hätte. Also von daher scheint die 5D Mark II da schon noch so eine Stufe draufgelegt zu haben, was ganz interessant ist. Und du hast natürlich die, den großen Vorteil dieser gigantischen Pixel. Denn wenn du jetzt zum Beispiel das Bild nur auf, sagen wir mal, 10x15, 13x18 ausbelichtest oder ausdruckst oder du machst eine Verkleinerung fürs Web, dann wird natürlich auch das Rauschen, was natürlich bei der Mark II deutlich feiner ist, weil die Pixel ja sehr viel feiner sind, auf die Fläche gesehen zumindest, dann wird das ja quasi beim Runterrechnen auch wieder verrechnet auf die ganzen Nachbarpixel und damit verschwindet das natürlich auch ein Stück weit bis ganz. Also insofern hat man da sicherlich ein bisschen Reserven.
Jo. Also ob man es dann wirklich braucht, ist im Einzelfall, ja, ist die Frage. Wer zum Beispiel die Videofunktion braucht, der kann natürlich nur mit der 5D Mark II gehen. Ansonsten Vollformat, also als Einstieg für 5D, wenn du redest ja, Martin, du redest ja hier von einem Mehrpreis von ca. 1200 Euro, ist halt die Frage, brauchst du es wirklich oder nicht? Also ja, für den Einstieg ist die 5D auf jeden Fall eine klasse Kamera. Ich habe auch kein Problem hier, wenn die 5D Mark II gerade anderweitig im Einsatz ist, auch mit der 5D zu fotografieren.
Ich stand ja vor der gleichen Entscheidung, als ich die 5D angeschafft habe. Da war ja die 5D Mark II gerade im Kommen. Sie war also angekündigt. Es gab so einen groben Veröffentlichungstermin und der Preis stand grob fest, der übrigens ganz ähnlich war, wie er jetzt auch noch ist. Und da stand ich halt vor der Frage, mache ich das jetzt oder spare ich halt weiter? Und bei mir war die Entscheidung ganz klar, mir reicht die 5D, weil A, Video ist zwar cool, ich habe es ja jetzt gesehen, wir haben es auf Workshops schon aktiv benutzt, siehe diesen Berlin-Trailer, das macht einen hammermäßigen Spaß, ohne Frage, aber mir fehlt Zeit, Software und Hardware, um Videos in dieser Qualität überhaupt vernünftig verarbeiten und bearbeiten zu können. Das heißt, da müsste ich überhaupt erstmal an der Basis aufrüsten, bevor ich überhaupt mir so eine Kamera hier hinstellen kann. Und es war natürlich klar, 1200 Euro mehr, was kriege ich denn da für ein schönes Objektiv dafür? Das bringt mir in dem Augenblick, wo ich das Video nicht nutzen werde, eine ganze Menge mehr als die Megapixel. Denn mit den 12,8 Megapixeln kann ich hier völlig problemlos A3 Plus und größer drucken. Also A3 Plus macht der Drucker, aber ich kann ohne Probleme die Dinger zum Belichter geben und Poster 50x60 und mehr belichten lassen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Reicht also völlig aus und da habe ich mir gesagt, die Kohle sparst du dir und stattdessen nimmst du lieber nochmal ein schönes Objektiv dazu. Das war so meine Herangehensweise. Und wenn denn die 5D Mark II mal wirklich günstiger wird, so in dem Rahmen, wie jetzt die 5D liegt, und meine 5D dann mal abgeschrieben ist in 5 oder was weiß ich was Jahren, dann kann ich ja überlegen, aufzurüsten. Bis dahin ist auch der Computer flotter.
Tja. Also, selber eine Antwort finden. Am besten mal beide irgendwo ausleihen, ausprobieren. und vielleicht auch auf der Basis ein bisschen entscheiden. Sie fühlen sich schon leicht unterschiedlich an.
Tja, vielleicht auch mal RAW-Dateien runterladen. Da gibt es im Web gibt's ja einige Seiten, wo man RAW-Bilder runterladen kann. Einfach mal von beiden Kameras die RAW-Bilder. Versuch die mal zu bearbeiten mit deiner Software, mit deinem Rechner. Und dann guckst du einfach.
Jo.
So, apropos aufrüsten. Man kann ja nicht nur Rechner aufrüsten, man kann ja auch Software aufrüsten. Und die Fotobearbeitung überhaupt, die quasi Standardsoftware, ist ja von Adobe leider so, ja, ist Photoshop ziemlich heftig im Preis. Also leider eigentlich wegen des Preises. Das ist, sie sind halt Platzhirsch, sie wissen das, sie nutzen das aus.
Ich ja, hab sie, hier sie bei nutzen mir, es vor allem außerhalb von Amerika aus.
Natürlich. Das ist das Ding. Und ich habe ja vor einiger Zeit ein recht günstiges Angebot für das Photoshop CS3 gekriegt. Das war mir für den Mac ganz, ganz wichtig, für die Intel Macs, weil CS3 war die erste Version, die tatsächlich nativ auf Intel überhaupt läuft. Tja, und dann gab es CS4. Und das hast du jetzt, oder?
Ja, ich bin jetzt auf Photoshop CS4. War immer die Frage, brauchst du das nicht? Aber es ist halt doch optimierter, und zwar an ganz vielen Stellen. Es ist viel, was unter der Haube passiert ist. Adobe hat an der Stelle so ein bisschen in Richtung Cocoa gearbeitet, also die Plattform, die drunter liegt. Es gibt ein paar Funktionen, die jetzt von Lightroom in Photoshop gelandet sind, zum Beispiel die anstatt Farbsättigung eben auch diese Vibrance-Funktion, die Farben etwas selektiver sättigt. Das gibt in Camera Raw 5, was eben jetzt auch nur noch mit CS4 kommt, gibt es noch diese Local Adjustments, also du kannst jetzt plötzlich Teile des Bildes so mit so einem Pinsel in verschiedenen Parametern ändern, also so wie man es eben auch aus Lightroom kennt.
Ja, das ist ja bei Photoshop und bei Lightroom ist ja dieselbe RAW-Engine darunter.
Richtig.
Und die ist halt mit Lightroom 2 ja deutlich aktualisiert worden.
Richtig.
Aber man hat sich das geschenkt, dieses Update auch für CS3 zu machen.
Man muss die Leute ja irgendwie ein bisschen schubsen, nicht wahr?
Also ich bin gern bereit mal zu einem persönlichen Gespräch, Adobe. Meldet euch bei mir.
Ja, von der Usability ist es besser geworden. Das Ganze mit dem Palettenhandling, was man da so auf dem Bildschirm hat, das ist jetzt alles besser organisiert. Die Panorama-Funktion, also das Stitching, hat sich deutlich verbessert, auch nochmal gegenüber der CS3. Also ich habe jetzt, auch was Geschwindigkeit angeht, ich habe jetzt, was ich vorher eher nicht konnte, mal so 21 Megapixel RAW-Files dem Ding zum Füttern gegeben, also ein Panorama, was ich aus 8 großen Bildern mit der 5D Mark II geschossen habe, und das hat zwar auch seine Zeit gedauert, aber das ging im Vergleich zu CS3, ging es wenigstens mal.
Auf was für einem Rechner hast du das gemacht?
Das war jetzt hier auf meinem MacBook Pro, 4 GB Speicher.
Auf dem Book?
Ja, ja.
Okay.
Und kann jetzt auch vorm Stitchen Vignetten korrigieren und solche Geschichten, also dass die auch saubere stitchen. Das ist ganz gut. Sie haben so ein paar Gimmicks eingebaut, man kennt das von letztem Jahr noch, dieses Seam Carving, dieses Content-Aware Scaling, dass du ein Bild vergrößerst, wo sich aber dann...
Da haben wir drüber gesprochen.
Genau, wo eben nur bestimmte Teile des Bildes dann verbreitert werden, erhöht werden, dass also gewisse Bereiche okay bleiben, ganz bleiben, andere Bereiche gestaucht werden, dass das Bild nach dem Scalen eben, naja, also man kann quasi die Komposition im Nachträglichen noch ein bisschen ändern. Ist ein bisschen ein Gimmick, werde ich wahrscheinlich selten bis nie verwenden. Ich komponiere lieber gleich beim Fotografieren richtig.
Ist wahrscheinlich weniger interessant jetzt für den künstlerischen Aspekt an der Sache, aber jetzt stell dir vor, du hast ein Bild und willst das jetzt als Titelbild an irgendeiner Stelle verwenden, oder es muss in eine Doppelspalte zum Beispiel genau reinpassen.
Klar.
Und das tut es jetzt gerade nicht, dann kannst du es halt in der Höhe ein bisschen skalieren, ohne dass es sofort drastisch auffällt, ohne dass irgendwelche Gesichter verzerrt werden. Also für den Layout-Bereich finde ich das unheimlich faszinierend.
Wenn dann die Qualität stimmt, ich habe es mir noch nicht im Detail angeschaut, also manche sagen, man sieht es dann, dass es ein bisschen unschärfer wird und so. Aber mal schauen.
Ja.
Vielleicht darf man es einfach nicht so extrem machen.
Ich wollte gerade sagen, kannst jetzt nicht aus einem, weiß ich nicht, 3000 mal 50 Pixel Panorama plötzlich ein Quadrat machen oder so. Das wird dann irgendwann mal auffallen.
Ja, und eine Funktion, die Makrofotografen interessieren wird, ist das Schärfe-Stacking. Also du kannst jetzt mehrere Bilder mit verschiedenen Schärfepunkten reinwerfen und kannst dann über diese Autoblend-Funktion kannst dann quasi die Bilder so zusammenrechnen lassen, dass er aus jedem Bild die scharfen Teile nimmt und sie zu einem durchgängig scharfen Bild zusammenwirft. Das funktioniert
auch. Da gibt es übrigens auch ein anderes Tool für den Mac, das habe ich mal in der Demo-Version ausprobiert. Richtig faszinierend, was das Ding macht.
Wenn du die richtige Auswahl an Bildern hast.
Also, natürlich.
Das muss aber damit sowas muss man spielen. Was haben sie noch gemacht? Ja, sie haben das Cooler-Tool, also das Color, diesen Farbschema Website-Dingens haben sie eingebaut jetzt, als kannst also direkt deine Farbschemata direkt von dort wählen. Das ist für Designer ganz wichtig.
Das ist gut, das Ding.
Ein paar Multitouch-Gesten auf den Apple-Laptops, die es unterstützen, also zum Zoomen und solche Geschichten. Generell kann ich sagen, das Ding ist schneller, flotter, also auf dem Mac zumindest. Ich habe es jetzt nur hier auf dem Mac getestet. Es flutscht besser. Das merkt man allein schon, wenn man mal in ein Bild reinzoomt oder wieder rauszoomt. Also da hatte ich jetzt ein Panorama, das hatte am Ende, ach, was weiß ich, wahrscheinlich 80, also 150 Megapixel. Mhm. Da konnte ich also ziemlich flüssig rein und raus zoomen, von ganz weit drin bis ganz weit draußen, ohne dass der irgendwo im Hintergrund seinen Speicher umorganisieren musste. Das ging also. Das funktioniert. Das arbeitet sich ganz gut. Ein bisschen GPU-Beschleunigung, also Grafikprozessoren werden ein bisschen mit reingenommen. Da merkt man aber jetzt nicht wirklich viel von in dem Programm. Also das Beispiel, was sie da immer anbringen, ist, du kannst jetzt die Arbeitsfläche drehen. Das ist dann sinnvoll, wenn du zum Beispiel mit dem Tablet arbeitest, das Tablet schräg hältst und die Arbeitsfläche entsprechend anpasst. Wie gesagt, für Designer wahrscheinlich interessant, für mich als Fotografen eher unwichtig. Und ansonsten mal schauen, da kommt jetzt diese Pixel, wie heißt das, Pixel Mover Technology, es gibt so eine neue, wie gesagt, unter der Haube ist viel passiert. Es gibt zum Beispiel eine neue Technologie unter der Haube, dass jetzt Leute auch selber Filter benutzen können, schreiben können, die GPU benutzen oder Entwickler das zumindest tun können. Da sieht man bis jetzt noch nicht viel drin, noch nicht viel davon. Was interessant werden wird, glaube ich, wird, dass man eben erweitern kann durch die eingebaute Flash-Technologie. Also Entwickler können eigene Panels bauen, die man dann einbaut mit eigenen Funktionen. Das Ganze basiert auf Flash.
Und wenn ich mir so die meisten kleinen Flash-Programmierchen angucke, die unter R laufen, dann sträuben sich mir aber, was die Usability angeht, die Nackenhaare.
Also ich könnte mir vorstellen, ich hoffe, dass Adobe an der Stelle einfach ein bisschen was vorgegeben hat, dass das zumindest innerhalb des Programmes einigermaßen konsistent bleibt. Aber der Knackpunkt ist nach wie vor natürlich, wie immer, der Preis.
Jo.
Adobe hat, also wenn man jetzt den Neupreis in den USA für ein Adobe Photoshop CS4 anschaut, dann liegt er da bei $699. Hier redet man eher von 1.000 €. Also wenn du da jetzt noch den Kurs reinrechnest, dann kannst du dir vorstellen, wie viel das ist. Also Straßenpreis.
Selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass der USA-Preis ja ohne Mehrwertsteuer ist, das heißt, die kommt ja noch dazu.
Ja, aber je das nach, ist der Listenpreis. Das ist der Listenpreis, der kann also durchaus auf der natürlich. Straße billiger sein.
Eben. Aber selbst wenn du den nimmst und selbst wenn du da die Mehrwertsteuer reinrechnest, ist das immer noch ein Hammerunterschied.
Ja, also Adobe ist da schon ganz, ganz schön gierig, aber nicht eben nur hier in Europa, auch in Australien und an anderen Plätzen dieser Welt. Wenn du dann noch die Photoshop Extended Version haben willst, das ist die mit den zusätzlichen 3D-Features und sonst noch so ein paar
Filmgeschichten und sowas.
Geschichten, ne? Genau, die ich auch nicht brauche hier. Dann legst du da nochmal 300 bis 500 € mehr drauf. Was ich jetzt gemacht habe, ist, da ich ein CS2 habe, habe ich ein Upgrade gemacht. Und das hat mich jetzt bei einem Online-Händler 250 € ungefähr, nicht mal, 240 € hat mich das gekostet.
Für die von CS2?
Von CS2, wenn du auf die Adobe-Website gehst, da gibt es diesen, das heißt jetzt auf Englisch so schön, der Upgrade-Eligibility-Check, also
ja, ob
du mit deiner Version auch wirklich upgraden darfst.
Und ich eligibilitiert bin.
Genau, richtig. So, jetzt machen wir uns den Knoten aus der Zunge. Ja, also da kannst du quasi feststellen, ob deine Version das darf. Und für die Nicht-Extended-Version habe ich jetzt einen Upgrade-Preis von 240 € gehabt mit Mehrwertsteuer. In USA liegt der wohl so bei $199. Ist also nicht ganz so weit weg wie der
Vollpreis. Das klingt ja schon etwas fairer.
Die Frage ist jetzt natürlich, letztendlich braucht man es. Also wer CS3 hat, Ja, CS4 ist flotter und es hat ein paar Gimmicks und ein paar Funktionen. Generell, nö, brauchst es nicht wirklich.
Also eigentlich nur, wenn du wirklich jeden Tag irgendwie intensiv damit arbeitest, oder?
Genau. Der Schritt von einem CS2 ist allerdings schon um einiges größer. Und gerade auf dem Mac, wo das CS2 eben noch nicht native läuft, sondern unter Rosetta läuft auf den Intel-Prozessoren, also da ist CS2 ist einfach nur furchtbar langsam im Vergleich zu CS4, was dann doch einfach, du arbeitest besser damit und flüssiger. Mhm. So, und wahrscheinlich habe ich auch noch einige Dinge vergessen. Generell für mich, für den Upgrade-Preis, war es dann noch in Ordnung. Und
mich würden mal deine Langzeiterfahrung jetzt damit interessieren, weil du hast es jetzt ja auf dem Notebook, das heißt, ich nehme an, du nimmst es jetzt auch mit in die Staaten, um damit eben auch zu präsentieren und zu bearbeiten. Ja. Da sammel mal. Also mich interessiert gerade mal, was die Stabilität angeht, da einiges, weil da habe ich so auf Mac das Hören sagen, dass CS4 nicht so richtig rock solid, nicht so richtig stabil wäre.
Also ich habe jetzt, wie gesagt, mal so ein paar richtig große Dinge damit gemacht, da ist nichts passiert. Werd mal weiterschauen. Was man tun muss, auf jeden Fall nach dem Installieren, erstmal den Adobe Updater anwerfen, der dann nochmal 170 Megabyte an Updates holt.
Das könnte halt sein, dass die Probleme inzwischen raus sind. Ja. Also
ich habe bisher nichts Negatives bemerkt. Mir ist das Ding noch nicht abgestürzt und das auch nicht unter harten Bedingungen. Aber ja, der Langzeittest wird laufen. Ich habe es jetzt hier auf meinem Mac Pro, auf dem großen und auf dem Laptop. Und übrigens noch was, die Plugins, die ich davor hatte für CS3, die laufen unter CS4 weiter.
Dann müsstest du jetzt wahrscheinlich sogar schon vor Robin Preston liegen, denn zumindest beim Mac at Camp
hatte er noch in kein Bielefeld, CS4.
Da hatte er noch kein CS4 und sagte, er wüsste auch warum nicht.
Aha, ja, vielleicht ist es ja wirklich so, dass
ich meine, du,
am Anfang buggy war, aber ich sag ja, der hat sich
170... Ja auch, der arbeitet ein bisschen anders.
Ja, der hat sich erstmal 170 MB Updates bei mir geholt, nachdem ich es installiert hatte. Und
ja, er sagte wohl auch, das ist wohl schon besser geworden, aber ist gut, wie gesagt, er lädt halt nicht ein Bild rein, er lädt auch nicht 8 Bilder da rein, um da ein Panorama zu machen, sondern wenn man sieht, mit welchen Auflösungen, mit was für einer Ebenenanzahl der da rumfummelt und welche Kombination an Paletten und Pinseln und Farben er übereinander da legt und ja, also
na gut, ich sag mal,
wenn jemand einen Bug findet, ist er das.
Wenn du davon lebst, wenn das dein täglich Brot ist und bei ihm ist es das, weil er ist Illustrator.
Absolut.
Dann würde ich einen Scheiß tun und das CS4 in den ersten 2 Monaten seines Erscheinens updaten. Würde ich nicht tun, weil neue Software ist es bekannt, die reift beim Kunden wie Bananen. Also insofern.
Ja, lassen wir uns mal überraschen.
Ja.
Also gucken wir mal, wie es geht. Aber zu dem Preis bin ich ja auch schon fast versucht, aber ich habe im Augenblick andere Ziele. Ich will 2 Objektive haben, ich muss sparen.
Sehr schön. Ja, jetzt kommt eine Frage an dich. Weil du hast das nämlich nachgeguckt, ich weiß es nicht genau.
Ich lese mal vor. Wir hatten schon mal kurz drüber gesprochen, aber stell mal die Frage.
Genau, Laura schreibt, hallo, Ausrufezeichen in Klammer, um das Problem der Anrede mal zu umgehen. Dankeschön.
Passt schon.
Erstmal Lob. Ich bin zwar mit Nachhören noch nicht ganz fertig, aber ich habe da eine Frage, die mir seit längerem auf den Nägeln brennt. Wie ist es zu begründen, dass ein Zoom-Objektiv mit durchgängiger Lichtstärke, dass es Zoom-Objektive mit durchgängiger Lichtstärke gibt. Denn theoretisch müsste ja dann die Öffnung mit zunehmender Brennweite größer werden. Aber auch bei meinem Kit-Objektiv 18-55, 3,5 bis Blende 5,6, müsste laut Rechnung die Öffnung bei 18 mm 5,14 mm groß sein und bei 55 9,82. Wie kann das sein? Bin gespannt auf die Antwort. Macht weiter so mit eurem Podcast. Gruß, Laura. Puh. Da hat es aber jemand gründlich durchgerechnet.
Jupp, also wir hatten schon mal drüber gesprochen, über das Thema Blende und über die Zahlen und das Verhältnis und so weiter. Und das Ganze steht immer die Blende steht immer im Verhältnis der Öffnung, ich sage gleich welche Öffnung, zur Brennweite. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal die Brennweite von 55 mm teilen durch die angegebene Blendenzahl 5,6, dann kommen wir auf diesen genannten Durchmesser. Und umgekehrt, wenn wir dann wieder die Brennweite durch diesen Durchmesser teilen, dann kommen wir auf die Blende. Ja, hin und her kann man das schön rechnen. Ja, das hast du auch genau richtig ausgerechnet, aber der Gedankenfehler dabei ist, es geht natürlich bei der Öffnung nicht um die Öffnung des Objektivs vorne, also um die Frontlinse, weil die kann sich ja auch gar nicht ändern. Also noch sind die ja aus irgendeinem Glas und nicht aus Gummi. Funktioniert also nicht, die ist also nicht gemeint. Und gemeint ist auch nicht der Durchmesser tatsächlich der Blende, weil da ist ja innen drin sind ja diese Lamellen, die dann diese Öffnung machen, sondern gemeint ist die sogenannte Eintrittspupille. Und diese Eintrittspupille, das ist die scheinbare Blendengröße, wenn man von vorne in das Objektiv reinschaut. Schnapp dir also einfach mal ein Objektiv, das geht am besten mit diesen alten analogen Objektiven, wo es noch so einen Blendenring dran gibt, wo man also die Blende drinne tatsächlich verstellen kann. Ansonsten musst du halt ein bisschen tricksen, musst du mal an der, ja, die Kamera vielleicht gegen das Licht halten, ist nicht so schön, kann man nicht so gut sehen. Am besten dann, ja, was kannst du machen? Du kannst die Blende einfach mal einstellen an der Kamera, kannst dann unten, meistens links an der Kamera und bei den meisten Geräten, diese Taste drücken, dass die Blende auch wirklich geschlossen wird auf den eingestellten Wert und dann die Kamera ausschalten oder das Objektiv abnehmen. Achtung, alles auf eigene Gefahr, wegen der Kontakte und Strom. Ich weiß, dass es bei Canon funktioniert. Und dann bleibt die Blende so stehen und dann kannst du mal durchgucken. Von vorne hältst du das Ganze ins Licht, dann kann man es gut sehen. Das, was du da siehst, ist dann ja so groß, siehst du die Blende, wenn du da reinguckst. Und dieser Durchmesser, der ist gemeint. Und jetzt wird auch klar, wenn du nämlich jetzt mal an dem Zoom-Regler drehst und die Brennweite änderst, dann ändert sich auch diese scheinbare Blendengröße. Wenn du nämlich mehr in den Telebereich kommst, dann wird das größer. Ist diese Lupenfunktion ja quasi. Und so erklärt sich das Ganze. Und je nachdem, wie aufwendig das Ganze jetzt konstruiert ist und wie groß der Durchmesser von dem gesamten Objektiv ist, also je mehr das Ding natürlich insgesamt auch vergrößern kann, die Abstände darin spielen auch eine Rolle. Jetzt musst du einen Optikprofessor fragen, der das genau analysiert. Aber je nachdem, wie das Ganze jetzt konstruiert ist und wie die Linsenpaare da und die Linsengruppen zueinander arbeiten, kriegst du es eben hin, dass du von vorn bis hinten eine durchgängige Größe hast. Also die Eintrittspupille wird ja größer, wenn du zoomst, aber wenn sie dann genau in dem Verhältnis größer wird, wie auch die Brennweite ansteigt, dann hättest du eine gleichmäßige Blende. So funktioniert das. Und bei den günstiger gebauten, da klappt das eben nicht ganz so. Die sind ja auch kleiner, die sind leichter, ne, kleinerer Durchmesser insgesamt. Da wächst dieser scheinbare Durchmesser natürlich auch, aber nicht im gleichen Maße, wie die Brennweite wächst. Und deswegen hast du solche Angaben wie 3,5 zu 5,6. Also, nicht die Frontlinse ist gemeint, nicht der tatsächliche Durchmesser ist gemeint, sondern die scheinbare Blendengröße. Eintrittspupille.
Jetzt habe ich auch noch was gelernt.
Genau. Wenn da noch Fragen offen sind, einfach mal googeln oder mal bei Wikipedia gucken, da sind solche Sachen erklärt.
So, und jetzt hören wir mal kurz, was der Marc zu sagen hat.
Ja, hallo ihr zwei. Hier ist Marc aus Bremerhaven. Ich wollte jetzt auch mal über Audiobo das mal versuchen mit der Knollepolle. Ich wollte was sagen bezüglich Monis Motivklinge. Da würde ich eigentlich vorschlagen, jetzt so nach dem vierten Mal ist das jetzt so publik geworden, wie man das jetzt auch bei iTunes sieht, dass da eigentlich das besser wäre, wenn das für sich eigenständig bleibt, weil gekürzt anhören und komplett anhören, das ist dann doppelt gemoppelt und das Vorspulen ist dann auch ein bisschen aufwendig. Von daher würde ich persönlich gut finden, wenn das separat wird. Bis dann, tschüss.
Tschau.
Tschau,
damit hast du recht,
das hatten wir eh vor.
Und ja, gab auch bei Twitter ganz viele Kommentare dazu, hatten wir auch drum gebeten, gibt auch ganz viele Kommentare. Ja, wir wollen es auch auf Dauer jetzt ja nicht doppelt machen und deswegen gibt's jetzt
den Teaser. Hört mal rein.
Hallo Boris, hallo Chris, hallo Happy Shooting Hörer. Monis Motivklingel ist heute alleine unterwegs, nicht mehr in Happy Shooting und da wollte ich euch mal eine kurze Inhaltsangabe geben, was denn heute so Thema ist. Zum einen gibt es einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Ihr erinnert euch vielleicht, da ging es um unscharfe Fotos. Und Roland aus Ratingen hat mir eigentlich ganz schöne Mail dazu geschrieben und ein bisschen erklärt, was ihm mal so passiert ist, also wie ihm mal so Fotos richtig gründlich misslungen sind und was am Ende dabei rausgekommen ist. Und Hauptthema von heute ist die Frage, was gehört eigentlich in ein gutes Foto? Wie viel Inhalt braucht ein Bild? Ja, wen das interessiert, der surfe doch rüber zu www.monismotivklingel.de oder kann sich das Ganze auch in iTunes oder in Podstar abonnieren. Und ich würde mich freuen über zahlreichen Besuch auf der Folge dieser Woche. Und ja, viel Spaß weiterhin beim Happy Shooting hören. Bis demnächst. Tschüss.
Tja, interessante Themen.
Zum Glück ein Teaser und kein Taser.
Teaser nennt man sowas. Ja, hoffentlich hat euch Appetit gemacht. Geht rüber www.monismotivklinge.de, falls ihr noch nicht den Podcast abonniert habt. Jetzt könnt ihr es guten Gewissens tun, weil die komplette Folge wird nicht mehr hier auf Happy Shooting laufen, sondern im eigenen Podcast.
Richtig. Und wir werden auch erstmal weiterhin keine Kapitel hier haben. Das war nämlich auch ein Vorschlag. Wenn man nämlich Kapitel hier machen würde, dann könnte man ja beides abonnieren und bei Happy Shooting das dann überspringen, wenn man es schon gehört hat. Ja. Aber das ist wieder das leidige Problem. Nicht alle können das AAC-Format abspielen. Beide Formate anbieten bedeutet nahezu doppelten Aufwand, weil ich zwei Dateien hochladen hoch muss, zwei Feeds pflegen muss und so weiter und so fort. Genau. Ja. Vielleicht, aber dazu kommen wir irgendwann mal.
Na gut.
Ja, man muss solche Geschichten immer offen halten, verstehst du?
Ja, natürlich. Wenn vielleicht bezahlt uns ja doch mal irgendjemand.
Ja, wollen wir mal schauen. So. Tja, du fliegst in die USA, das hast du uns ja eingangs ausführlich erklärt. Und da fährst du wahrscheinlich einfach nur mit T-Shirt, Sakko, Hose, Schuhe, zwei Paar Unterwäsche reicht ja, Flasche, Reihe in der Tube oder so und ab geht's, ne?
So ähnlich sieht das aus, ja. ich hab die
und
Frage,
in den anderen fünf Koffern? Nee,
ich hab reichlich und häufig die Frage bekommen, und immer wieder, jetzt mit Nepal, jetzt mit USA, was nimmst du denn mit? Was nimmst du denn an Fotoausrüstung mit? Und ich habe ja eingangs mit dir so ein bisschen rumgewitzelt, bevor wir aufgenommen haben, dass ich hier vier große Koffer Zeug mitnehme. Mhm. Dem ist natürlich nicht so. Eine meiner Philosophien ist Travel Light. Versuch so wenig wie möglich mitzunehmen, nämlich das, was du brauchst.
Ich dachte Reisen ohne Zucker.
Reisen ohne Zucker? Travel Light, genau. Nee, es ist einfach wirklich die Tatsache, ich erinnere mich dran an Reisen, wo ich kofferweise Zeug dabei gehabt habe und irgendwann mit der Zeit lernst du, dass du das ja eigentlich alles gar nicht brauchst. Weil das Bild, das wissen wir ja mittlerweile, macht der Fotograf und nicht die Kamera. Klar, es ist schön, wenn man für jede Situation gewappnet ist, wenn man Objektive zum Wechseln dabei hat und alles Mögliche, aber letztendlich bist du derjenige, der mit dem, was er da hat, am besten arbeiten kann, nur nicht nur du, aber jeder, ist derjenige, der mit seinem Equipment, was er gut kennt, mit dem er Erfahrung hat, am besten arbeitet und die besten Ergebnisse rausbekommt. Und deshalb werde ich jetzt mal...
Das kann ich zwar alles bestätigen, aber bei mir ist es dann vor so einer Reise, bei mir ist es schon von einem Spaziergang dann trotzdem immer wieder so, dass ich dann denke, ja, natürlich, eigentlich reicht mir das 85 mm, weil das ist toll, das ist scharf, man kann richtig schöne Sachen damit machen, aber auf der anderen Seite, ich liebe Weitwinkel, also nehme ich das noch mit. Also, aber wenn ich Makro machen will, wie gehst du damit um?
Ich erzähle dir jetzt mal, was ich mitnehme.
Ja, mach mal.
Ich nehme mit eine 5D Mark II als Kamera.
Wir machen jetzt das Kofferspiel. Richtig. Ich nehme mit eine 5D Mark II und ein Reinigungsset.
Dann braucht die Kamera kein Reinigungsset. Dann braucht nicht. Die Kamera ein Objektiv. Das ist das 24 bis 105. Das gibt mir einen Weitwinkelbereich. 24 ist gut, 105 ist auch noch okay. Was darüber hinausgeht, muss ich mir halt erlaufen. Oder ich habe halt im Zweifelsfall dann das ein oder andere Foto nicht, was andere haben könnten. Wofür ich allerdings dann halt den Rucksack runter tun müsste, das Objektiv wechseln und dann würde ich es wahrscheinlich sowieso nicht tun, das mit dem Foto.
Ja,
also,
das stimmt.
Eine Kamera, ein Objektiv. Das Objektiv natürlich mit Streulichtblende, ist klar, die gehört dazu.
Moment, du nimmst nur das eine mit?
Ja.
Ja. Okay.
Mehr muss da nicht sein. Es geht um Street Photography. Ich werde weder Makros von irgendwelchen Käfern machen, noch sonst was auf dem Workshop oder hab's zumindest nicht vor. Dann nehme ich mit zwei Batterien, ein Ladegerät und ein paar Speicherkarten. Das war's.
Ja, das klingt alles. Souverän.
Das ist alles. Mehr brauche ich nicht. Also es ist wirklich so, mich gucken die Leute manchmal an, als ob ich spinne, aber letztendlich bekomme ich, das ist alles Equipment, mit dem
also
ich mich auskenne.
Also wenn wir jetzt eine Kamera hier eingeschaltet hätten bei Skype, dann würdest du mich dich genauso angucken sehen.
Genau, du schüttelst den Kopf und denkst, was hat der denn an der Waffe?
Ja, also ich kann das gut nachvollziehen, weil das 24 bis 105 ist auch ein Liebling von mir, das deckt ein richtig gutes Spektrum ab.
So, jetzt.
Aber ob ich jetzt damit alleine losgehen würde?
Dann gib mir doch jetzt mal ein paar Wenns und Abers, vielleicht kann ich sie dir entkräften.
Ja, aber wenn du doch eine tolle Weitwinkelaufnahme machen willst.
Sind 24 mm nicht genug?
Nein.
Kann ich zur Not nicht vielleicht was stitchen? 24 und das auf 4 Kacheln, dann habe ich irgendwie.
Und wenn 18 die Lichtstärke mm. nicht reicht, weil du schön was freistellen willst? Gerade auf der Straße kann das tierisch Spaß machen, dass du auch Leute, die dicht beieinander sind in der Gruppe, dass du zum Beispiel, was weiß ich, zum Beispiel bis eine Blende 1,8 haben kannst, um die dann wirklich freizuholen.
Mhm. Das heißt dann, ich packe den Rucksack aus, ich mache die 1,8er drauf, das Objektiv mit der 1,8er ja, drauf.
Gehst den ganzen Tag mit der 1,8er rum.
Gehe ich den ganzen Tag mit dem 1,8er rum, habe dafür aber dann wieder nicht die 24 mm oder die 105 mm.
Hast du dann nicht.
Siehst du, man muss eine Entscheidung treffen.
Natürlich.
Letztendlich geht es doch um Entscheidungen und darum, sich mit den Entscheidungen wohlzufühlen.
Ich und Entscheidungen.
Ja, was ich viel mitnehmen werde, sind Speicherkarten. Ich nehme mal 10 mal 4 Gigabyte mit.
Ja gut, die hast du jetzt noch von Nepal?
Die habe ich von Nepal. Wäre
blöd, die jetzt zu Hause zu lassen. Ich meine, die fressen kein Brot, ne?
Genau, und die 5D Mark II erlaubt mir, Video zu schießen. Das heißt, deshalb habe ich 2 Batterien dabei.
Hast du auch das Lens Baby nicht dabei?
Nö, werde ich nicht mitnehmen.
Ach komm, für Video.
Na, mal gucken, vielleicht. Mal gucken, das frisst ja wirklich nicht viel Heu.
Ja, eben.
Ja, aber ansonsten, ich habe mir noch überlegt, ein Polfilter, nimmt nicht viel Platz weg. Kann ich vielleicht auch noch mit reinnehmen. Werde ich ja wahrscheinlich auch selten verwenden. Der ist für mich eher so bei Landschaftsgeschichten wichtig.
Ja, ich wollte gerade so einen Pool in der Stadt, den machst du dann doch nicht drauf. So schnell kriegst du den gar nicht gedreht.
Und vor allem hast du in diesen Häuserschluchten, und das sind teilweise halt wirklich hohe Gebäude, hast halt ganz schnell mal die Situation, dass du irgendwo im Schatten bist. Und dann ist der Polfilter schon wieder irgendwie 2 Blendenstufen zu dunkel.
Könnte höchstens interessant sein, wenn du vorhast, durch eine große Scheibe zu fotografieren. So Schaufenstergeschichten oder sowas.
Ja, aber dann muss ich wieder irgendwie das Ding raus. Ja, das ist mir alles so fummelig.
Dauert zu lange.
Ja, dauert einfach zu lange. Passt nicht mit meinem Stil zusammen. Es werden andere natürlich ganz andere Anforderungen haben. Und wenn man natürlich irgendwo sich sagt, ich muss jetzt hier Wildlife-Fotografie machen, dann nimm um Gottes Willen dein 400er mit. Aber für das, was ich da tue, immer angesichts dessen, was ich da tun werde, ist das kleine Besteck, eine Kamera, ein Objektiv mit einem ordentlichen Zoom-Range, nicht zu ordentlich. Wenn wir jetzt von 18 bis 300 mm zoomen können, dann wird es wahrscheinlich wieder an der Bildqualität hapern.
Das ist halt du so. Hast doch noch dieses, was ist es, 35-300 oder 200? Oder?
Das 35 bis 350, das ja, L-Objektiv.
Da ist halt der Haken, das ist für Streetwear viel zu auffällig.
Eben, das ist eine große hellgraue Canon-Kanone und dann noch eine fette Streulichtblende drauf, die ist auch nicht nur schwarz, sondern schwarz-grau, also zur Hälfte grau, zur Hälfte schwarz. Das Ding sieht aus, als ob du jetzt gleich irgendwo Britney Spears aus 5 Kilometer Entfernung ablichten möchtest, wie sie gerade vom Einkaufen kommt. Also so ein Paparazzi-Objektiv ist das. Mhm. Zumindest ein auf der Straße Paparazzi-Objektiv.
Also es kann richtig geile
Ergebnisse geben. Das hat einen geilen Range. Das ist für seine Größe, für den Preis ist das ganz gut von der Qualität her, also auch Bildqualität. Stellten einige, die in dem Range sind, in Schatten. Ist trotzdem ein Extrem-Range natürlich.
Ja.
Aber es ist einfach, das ist eine Keule. Also damit hast du deine Aufmerksamkeit garantiert.
Jupp, unauffällig ist dann nicht mehr.
Ich werde mir sogar wahrscheinlich während der Street Photography, wenn ich dann ab und zu mal doch Candid fotografiere, also die Leute so aus dem Handgelenk fotografiere, werde ich mal wahrscheinlich vielleicht sogar zum Teil die Streulichtblende runternehmen, wenn nicht gerade viel Licht unterwegs ist. Einfach um das Ding noch ein bisschen unauffälliger zu machen.
Jo, guter Trick.
Tja. Auch auf die Gefahr, dass dadurch die Bildqualität wieder ein bisschen schlechter wird. Aber man muss irgendwo einen Mittelweg finden.
Also ganz unspektakulär.
Ganz unspektakulär.
Kamera, quasi das Kit-Objektiv für die 5D. Das ist ja, klingt ein bisschen banal, aber 24 bis 105 L ist ja quasi das Kit-Objektiv. Wird ganz oft damit verkauft.
Ich habe mir natürlich so die diverse schlimmsten Fälle, habe ich mir natürlich schon überlegt, was passiert, wenn mir da drüben die Kamera kaputt geht. Tja, dann ist das natürlich Pech. Aber deshalb werde ich trotzdem den Workshop weiter unterrichten können. Das geht auch zur Not ohne eine Kamera. Was passiert, wenn, was weiß ich, wenn mir eine Batterie ausfällt? Habe ich noch eine zweite dabei? Was passiert, wenn das Objektiv runterfällt? Na, dann muss ich...
Kannst du im Zweifel von irgendeinem Workshop-Teilnehmer einsammeln.
Also es gibt so viele Möglichkeiten. Das Einzige, was passieren kann, ist, na gut, was passiert, wenn jetzt der völlig seltene indische Hübelkäfer mir über den Weg läuft, den es nur noch zweimal auf der Welt gibt und ich habe kein Makroobjektiv. Na dann.
Echt, den gibt es nur noch zweimal. Hoffentlich finden die sich.
Den gibt es nur noch zweimal und ich glaube, es sind beides Männchen, das wird schwierig.
Oh, scheiße.
Nee, also dann ist es halt dumm gelaufen. Dann werde ich meine 21 Megapixel benutzen und hinterher croppen müssen. Aber ja, also ja. Man kann nicht alles haben. Also der Versuch, alles zu haben und auf alles vorbereitet zu sein, auf jede Eventualität und mit fünf Tonnen Gepäck zu gehen, das Problem resultiert meistens darin, dass man sich nicht mehr auf wirklich eins gut konzentrieren kann.
Nee, das wird auch definitiv nicht funktionieren. Also erstens hast du dann sowieso das, was du eigentlich machen willst, dann doch vergessen oder genau das dann doch zu Hause gelassen. Oder du hast wirklich alles mit, aber es liegt dann im Hotel im Safe oder so. Also ja, man geht dann doch nicht, wenn man mal eben rausgeht und die Kamera mitnehmen will, dann nimmt man dann doch nicht den ganzen Rucksack mit. Also das kenne ich ja auch.
Richtig. Also, ja. Kleines Besteck, alles, was man so in der Hosentasche tragen kann.
Für mich würde es halt anders machen. Ich würde es eben so machen, dass ich zwar auch kleines Besteck, aber ein bisschen größer als der Chris dabei hätte, damit ich ins ein oder andere Extrem noch was dabei habe. Vielleicht würde ich sogar das 2405 zu Hause lassen und stattdessen auf der einen Seite das 17 bis 40 und auf der anderen Seite vielleicht das Tele mitnehmen, 70 bis 300. Dann habe ich auch eine gute Abdeckung. Habe zusätzlich noch das Makro, weil das Tele auch das Makro machen kann. Kann man auch schöne Sachen auch in der Stadt mitmachen. Ich weiß es nicht. Und dann eben täglich mit dem einen oder mit dem anderen losgehen. Ich meine, man ist ja am selben Ort und wenn es irgendwo eine interessante Architektur gibt, dann geht man halt nächsten Tag nochmal mit dem Weitwinkel los. Also, ich weiß nicht. Also, aber du warst da ja auch schon mal. Für mich wäre es das erste Mal. Das ist vielleicht der Unterschied.
Ja, aber genau da liegt das Problem. Dann bist du das erste Mal da und dann musst du noch dein ganzes Equipment jonglieren. Aber
du, dann hätte ich zwei Objektive und die wechsle ich. Ich bin hier auf einem Spaziergang gewesen mit drei Objektiven, habe ich auch keine Schmerzen mit.
Du weißt ja, in San Francisco kann es ganz schön staubig sein.
Das macht mir nichts. Nee. Der Staub flüchtet, wenn er mich sieht.
Ist letztendlich natürlich auch Geschmacksfrage, klar.
Ja. Ja, interessant. Das ist sicherlich mal ein ganz anderer Ansatz. Warum nicht? Und wenn du nächstes Mal hinfliegst, nimmst du vielleicht bloß das 85 mm mit. Oder du hast das 50, ne? 50 1,4 nimmst du dann nur mit.
Ja, oder vielleicht werde ich mir dann doch mal irgendwann das 24 Tilt-Shift, das neue, rauslassen.
Ja, vielleicht bringst du das ja mit aus den USA. Ich traue dir da ja noch nicht so ganz über den Weg.
Das Ding ist mal wirklich scheißteuer. Also da muss ich, ja. da müsste ich fast irgendwie ein Projekt haben, was das rechtfertigt.
Was das bezahlt.
Wofür ich das brauche unbedingt. Und im Moment habe ich das leider nicht. Das Ding kostet über 2000 Euro.
Ja. Aber ja.
Ja, genau. Ja.
Wer bezahlt es einem?
Jetzt mach mal nächstes Thema. Wir sind schon wieder bei einer Stunde hier.
Ja, wir sind bei fast einer Stunde. Wir sind aber auch fast durch. Und deswegen würde ich kurz sagen, lass uns, ja, fast durch. Ein bisschen erzählen wir noch. Und wir haben noch einen Gewinner zu ermitteln.
Und wir haben noch zwei, drei Twitter-Fragen.
Wir haben Twitter-Fragen gekriegt. Der Joshua777 fragt, hat jemand Erfahrung mit Street Photography bei Nacht? Er kommt aus Berlin und probiert es gerade. Machen. Nimm irgendwas mit, was möglichst lichtstark ist, also dass du Blende weit aufmachen kannst, dass du möglichst wenig mit Blitz arbeiten musst. Also gerade auf der Straße, wenn du jetzt Leute fotografierst, würde ich die nicht unbedingt anblitzen. Es gibt auch andere Ansätze. Es gibt Leute, die blitzen einfach jedem gleich ins Gesicht. Da gibt es einen ganz tollen Film, den wir auf dem Workshop gesehen haben. Ich würde es lassen. Ich würde also eher Lichtstärke nehmen. Was du aber auch machen kannst, wenn du mit Blitz wirklich künstlerisch arbeiten willst, du kannst also richtig den Strobist-Weg verfolgen und kannst auf der Straße kleine Kunstwerke komponieren, entweder mit Passanten oder mit Gegenständen, die dir über den Weg laufen. Brauchst du halt dann ein bisschen mehr Equipment, also irgendwie ein Lichtstativ, wo du den Blitz drauf kriegst, Schirm, vielleicht eine Softbox oder sowas, was dir halt besser ist vom Transport. Ja, und dann kannst du auch zum Beispiel mit Telegeschichten arbeiten, das heißt, um Dinge freizustellen in der Nacht, kannst du ja sagen, okay, ich habe die Blende weit offen oder wenn ich sowieso blitze, kann ich ja auch mit dem Tele arbeiten. Ich kann ja mit der Brennweite arbeiten, um den Hintergrund freizustellen. Und dann gehst du halt ein Stückchen weiter weg, aber das egalisiert sich dann ja noch ein bisschen. Ja, und dann leuchtest du zum Beispiel irgendwelche Gegenstände oder Personen aus. Das muss ja nur ein ganz kleiner Lichtfleck sein, den du beleuchtest. Also die Blitze müssen ja gar nicht wirklich stark eingestellt sein. Dadurch, dass du mit dem Tele nur einen kleinen Ausschnitt nimmst, kannst du ganz, ganz interessante Sachen machen. Ist natürlich, gehört schon ein bisschen mehr Mut dazu, dann auf der Straße richtig so ein kleines Studio aufzubauen.
Tja,
vielleicht am geht man am besten mal zu zweit oder zu dritt los, dann ist es leichter.
Ja, das Ding ist natürlich, wenn man so ein bisschen candid arbeiten will, also die aus dem Handgelenk, die wird nachts schwieriger, weil dann hast du nämlich, hast du in der Regel einfach viele verwackelte Bilder, es sei denn, du hast wirklich ein sehr, sehr lichtstarkes, eher weitwinkliges Objektiv. Na gut. Der Pixelfetisch schreibt mir meine Lieblingsfrage. Was haltet ihr generell von Workshops? Nutzen, Spaß, Lernen, Ausprobieren? ja, und zwar genau in dieser Reihenfolge ist meine Antwort. Also bevor man sich was Großes, also nochmal, die Kamera ist es nicht, das Equipment ist es in der Regel nicht, sondern es ist der fotografiert, der das Bild macht. Und ich kenne gute Fotografen, die auch aus schlechtem Equipment noch wahnsinnig was rausholen. Also generell ist deshalb das Lernen über die Fotografie, über die Bildkomposition, über die Technik, also über die Techniken, die man anwenden kann, deutlich wichtiger als irgendwo sich da in mehrere tausend Euro Unkosten für ein neues Objektiv zu stürzen. Deshalb, der Nutzen ist klar, man hat hinterher eine andere Sicht der Welt unter Umständen, man hat viel Spaß bei der Sache, man lernt unglaublich viel, das haben uns auf den Feedbackbögen und auch persönlich viele, viele Workshop-Teilnehmer bestätigt. Und die Möglichkeit, einfach Dinge mal auszuprobieren, und zwar jetzt nicht nur mal das Objektiv vom Nebensitzer auszuprobieren, das Spezielle, sondern einfach auch mal fotografische Dinge auszuprobieren und das in der Gruppe tun zu können mit lauter Gleichgesinnten, das ist einfach kaum zu toppen.
Ja, und vor allem, du hast sofort das Feedback. Nicht nur von Leuten, die halt rätseln, sondern du hast ja dann in einem Workshop in der Regel auch Leute, die dir erzählen können, warum etwas funktioniert hat oder warum nicht oder wie man es anders machen könnte. Mhm. Und kannst dann quasi direkt losgehen und das ja nochmal ausprobieren. Und also du hast ja dieses sofortige Feedback, das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Und ja, Workshops gibt es natürlich überall, auch bei Happy Shooting. Und wenn du Bock hast, was zu lernen, zum Beispiel, wenn es um Licht und Blitzen geht, dann im Oktober, hier in Nordheim, haben wir noch ein paar Plätze frei. Also, da gab es auch neulich wieder die Frage, ob noch Plätze frei sind. Jawohl, sind es.
Ja, und wer mehr wissen will, happyshooting.de/workshop. Und dort gibt es auch einen Newsletter, kann man sich eintragen. Wenn wir neue Termine ankündigen, dann werden die darüber auch publik gemacht.
Richtig. Ja, dann fragt der Vionde, wie auch immer, wie kann ich Flüssigkeiten im Bild besser rüberbringen, zum Beispiel wenn Rotwein in ein Glas geschüttet wird? Viele Grüße. Tja, das kannst du durch verschiedene Dinge erreichen. Erstens ist das Licht ganz, ganz wichtig. Du musst also gucken, wie du das Licht so setzt, dass du Kontur kriegst in diese Flüssigkeit. Das funktioniert in der Regel nicht, wenn du direkt von vorne blitzt. Versuch also mal von der Seite oder sogar von schräg hinten zu blitzen. Und versuch auch mal nicht mit einem harten Blitz zu arbeiten, sondern mit einer größeren Leuchtfläche. Also entweder ein großes Stück Papier davor, ein Schirm oder eben eine Softbox davor. Kann man sich ja, wie gesagt, mit Brotpapier auch selber bauen, sowas. Dann hast du so eine schöne Kontur in dieser Flüssigkeit. Die ist ja meistens nicht ganz glatt, sondern dann gewellt, je nachdem, woraus du einschenkst. Das kann ganz gut kommen. Was außerdem helfen kann, da weiß ich jetzt nicht, ob das gerade bei dem Rotwein gut aussieht, aber was generell bei Flüssigkeiten hilft, ist länger zu belichten. Also für genügend Licht sorgen, auch für einen längeren Zeitraum. Und dann eben nicht eine 200stel oder sowas belichten, sondern durchaus mal eine 1/10, eine 1/5, vielleicht sogar bis zu einer Sekunde lang belichten, dass das fließend wird. Dann siehst du zwar keine einzelnen Spritzer mehr, aber da, wo eben die Flüssigkeit auf die Oberfläche trifft, da entsteht dann so ein vernebeltes Bild. Je länger du belichtest, desto nebeliger, romantischer wird das. Funktioniert ganz gut bei Flüssen, bei Bächen, bei Wellen am Meer und so weiter.
Tjo.
Und dann? Black Hawk XXL fragt, was haltet ihr vom Tamron 70 bis 300? Blende 4 bis 5.6, Preis, Leistung etc. Tjo. Kann ich dir gerade genau gar nichts dazu sagen, weil das habe ich nicht.
Genau, das Gleiche aus meiner Sicht. Es gibt unglaublich viele Objektive, auch von Drittherstellern, und wenn man die alle haben wollte, dann tja. Mhm.
Also nee, ich habe in diesem Brennweitenbereich ist mein Sigma. Ich habe von Sigma 70 bis 300 die APO-Version. Das liegt ganz ähnlich. Da kann ich zu sagen, das ist ganz okay. Am langen Ende, also so ab 250 mm aufwärts, wird es etwas verschwommen, etwas schwammig. Das ist nicht mehr ganz so prickelnd. Es ist dann besser auf kurze Distanz. Also wenn man in den Makromodus geht bei dem Sigma und macht ein Makro bei 200 bis 300 mm, das ist richtig cool. Aber auf weite Distanz ist es nicht so schön. Also man muss immer ausprobieren, wo in welchem Bereich ist das Objektiv okay. Und da wird sicherlich auch das Tamron irgendwo Stärken haben. Aber wo die nun liegen, das kann ich dir nicht sagen. Ja, Thomas fragt, ist der Jackgeruch schon aus deiner Nase gewichen, Chris?
Ja, der Jackgeruch ist eigentlich gar nicht so wild. Also das gesamte Nepal-Gefühl ist noch lange nicht gewichen. Und wir sind auch gerade am Planen für nächstes Jahr. Also wir werden diese Gegend der Welt wahrscheinlich nächstes Jahr wieder mit einem Workshop besuchen wollen. Yaks stinken nicht. Übrigens wird da oben doch tatsächlich dann auch mit getrockneter Yak-Kacke geheizt. Und auch das stinkt nicht. Ganz interessant.
Tjo. Das waren unsere Twitter-Fragen. Ich sage jetzt mal gar nichts weiter dazu.
So, jetzt haben wir eine Mail bekommen aus Kanada.
Ja, und zwar von Michael und Petra oder von Petra und Michael, wie rum auch immer. Sie schreiben Michael und Petra, naja. Hallo Boris und Chris, schöne Grüße aus Kanada, senden euch Michael und Petra, genau. Ihr seid so ziemlich der einzige Fotopodcast mit Infos und einem gleichzeitig sehr guten Unterhaltungswert. Da sagen wir mal viel Danke nach Kanada. Ich persönlich finde eure Podcasts unter einer Stunde eigentlich zu kurz. Wer sich kanadisches TV oder Radio schon mal gegeben hat, weiß, wovon hier die Rede ist. Scheinen wohl etwas längere Sendungen dazu haben. Nun zu meiner Frage. Sachverhalt. Und jetzt bitte ich mal alle Hörer aufzupassen. Es geht um Windows XP und Drucken und Problemen, die beiden da haben, wo ich und Chris nicht weiterhelfen können. Vielleicht weiß einer von euch was. Also, der Sachverhalt. Erster Arbeitsplatz, Windows XP, ein Epson-Drucker, und zwar ein R340 und Photoshop CS2. Zweiter Arbeitsplatz, ebenfalls Windows XP, ebenfalls ein Epson-Drucker, diesmal ein NX400. Photoshop ist hier die 7.0. Soweit alles bestens. Jetzt das Problem. Drucke ich nach Bildbearbeitung ein A4, ein 10x15 oder 9x13 mit Photoshop CS2 oder Photoshop 7.0, also egal welche, bekomme ich Streifen aufs Bild. In Klammern Glossy-Papier. Mhm. Verwende ich jedoch die mitgelieferte Epson-Software, die nennt sich hier Epson EasyPrint, bekomme ich ein einwandfreies Bild. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mit der Adobe-Software schneller gedruckt wird als mit der Epson-Software. Dies ist auf beiden Systemen unabhängig voneinander der Fall. Das heißt, beides Epson-Drucker, zwei verschiedene, der R340, der NX400, einmal Photoshop CS2, einmal Photoshop 7.0, beide Male das gleiche Problem, mit Photoshop gedruckt, Streifen, mit Epson EasyPrint, einwandfreies Bild. Und jetzt schreibt sie hier weiter, erleuchtet meinen Geist.
Ja, tja. Dazu muss man A, viele Interna kennen, B, die entsprechende Software, Betriebssystem und Drucker besitzen. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, was ein sehr konkretes Problem ist, wo wir aber, glaube ich, hier nicht viel drüber erzählen können.
Nee, also ich habe bisher keine Probleme. Ich drucke ja auf einem Epson R800 unter anderem und auch schon durchaus aus Photoshop heraus und aus Lightroom heraus. Und das war bisher immer streifenfrei. Also da kann ich nichts dazu sagen. Ich bin allerdings auch nicht unter Windows XP, sondern unter Mac unterwegs. Und da ist die ganze Druckansteuerung ja sowieso ein bisschen anders von den Treibern. Also vielleicht hat einer von euch Windows XP und kennt das Problem oder sogar die Lösung. Vielleicht gibt es ja bestimmte Einstellungen nur mit EasyPrint oder so. Ich weiß es einfach nicht. Wenn ihr da was wisst, dann bitte entweder auf happyshooting.de hier zur Folge 148 einfach einen Kommentar schreiben. Da können die beiden ja nachlesen. Oder wendet euch auch mal ins Forum, happyshooting.de/forum, da kann man das ja mal diskutieren, wo da so die Probleme liegen. Und natürlich könnt ihr uns ja auch einen Audiokommentar schicken, entweder als MP3, WAV, M4A oder wie sie alle heißen, an happyshooting.de, info@happyshooting.de, Oder jetzt ganz neu mit Audioboo, gibt es ja kostenlos aufs iPhone. Einfach aufnehmen, hochladen und taggen mit Knollepolle. Bin ja mal gespannt, ob da Lösungen kommen, dann können wir die ja weiterreichen.
Und das mit Knollepolle funktioniert übrigens bei Audioboo ganz gut. Du hattest ja da so deine Zweifel.
Ja, was heißt gut? So viel ist noch nicht gekommen, oder?
Ja, aber es geht ja langsam jetzt los.
Es geht langsam los, genau.
Jetzt müssen die Leute erstmal sich auch ein Audioboo besorgen und dann, ja, Knollepolle ist ja auch nicht so leicht. Muss man.
Ja, okay, dann kommen wir nochmal zu unserem Geräuschrätsel vom Anfang. Was ist denn das hier? Tja, Chris, du kannst es ablesen.
Ja, das ist eine Canon EOS 10.
Und zwar eine analoge.
Ja, wieder analog. Also,
ohne ein D.
Mhm. Ah, das ist noch Technik. Hm?
Das ist noch richtig robuste Technik, genau. So, jetzt kommen wir zu dem Gewinner der Zensuraufgabe. Da haben wir gültige Bilder, nur 18 Stück.
Ja, das wird
ist wohl die Urlaubszeit, da sind viele Bilder zensiert worden.
Genau, wahrscheinlich hat irgendjemand eine Zensur eingebaut.
Genau. Ja, ich fange mal an. Das ist die 72. Knapp drüber.
Das ist ganz knapp drüber. Mach ich mal. Ich habe eine 67.
53. Wir nähern uns.
Ganz langsam. Eine 12.
Ja, die gibt's aber.
Ja, die 12 gibt's. Das Bild ist von... Schön. Aha, geil, okay.
Von, das ist Du-Du-Du, ne?
Du-Du-Du von Vion. Ja, was sehen wir? Wir sehen...
Das hatte ich auch schon zur Besprechung rausgeholt. Das ist ja super.
Dann besprechen wir das doch gleich mal.
Ja, genau.
Also, da sehen wir jetzt einen Menschen, der vor seinem Laptop, der sich über seinen Laptop beugt und aus dem Laptop kommt eine Hand raus mit so einem erhobenen Zeigefinger und macht eben so diese Du-Du-Du-Geste. Mhm. Also, der kommt aus dem Bildschirm quasi so raus. Ist natürlich ein Komposit, ist natürlich gebastelt, das Bild.
Ist aus zwei Aufnahmen, schreibt er auch.
Mhm. Richtig, hat aus zwei Aufnahmen zusammengesetzt. Hat dann auch noch die Hand, also den Arm, da wo er aus dem Bildschirm rauskommt, auch noch farblich angepasst. Das also so aussieht, als ob der von dem Bildschirm angestrahlt wird. Hat also richtig so ein bisschen Illustrationsarbeit gemacht. Ja, das ist ganz spannend, vor allem, weil du eben nur Teile siehst, also der Mensch, der da sich drüber beugt, den siehst du eben wirklich nur angeschnitten, die Nase, den Mund, das Kinn und das war's eigentlich schon. Aber wir vervollständigen sowas natürlich ganz gerne. Ansonsten, das Bild ist von der Schärfe her auf Schärfeebene recht flach gehalten, also eine recht geringe Schärfentiefe. Die Schärfe liegt auf ihm, auf der Hand und irgendwo mitten auf dem Laptop, den sieht man aber da gar nicht so richtig. Nach hinten und nach vorne ist dann die Unschärfe entsprechend stark. Ja, finde ich gut, finde ich spannend. Schön gemacht.
Ist gut gemacht. Komposition gefällt mir halt auch ganz gut, weil das Laptop, was da so steht und den Winkel quasi direkt in die Ecke vervollständigt, gibt zum einen so ein bisschen so eine führende Linie ins Bild rein, auf diesen Zeigefinger. Und das ganze Laptop gibt Gesicht und Hand so einen kleinen Rahmen noch, also schließt das Bild nach unten hin und nach links hin noch schön ab. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Insgesamt hatte ich bei diesem Bild, als ich es gesehen hatte, an dieses, ist es von Michelangelo oder dieses, wo der Mensch Gott die Hand reicht oder umgekehrt?
Was? Ja, in dem Fall reicht hat der.
Hat so ein bisschen Assoziationen geweckt. Fand ich ganz witzig. Das Einzige, was mir da nicht so gut gefällt, ist die Helligkeitsverteilung. Also das Notebook im Vordergrund ist sehr, sehr hell. Also die Unterseite von diesem Notebook, wo wir also genau gegen gucken, finde ich sehr hell. Das Gesicht dagegen und die Hand als solche relativ flau.
Also man könnte noch ein bisschen an den Helligkeiten und Kontrasten arbeiten.
Ja, also ich würde an den Kontrasten ein bisschen rangehen. Ich würde das Notebook etwas abdunkeln, weil das ist ja als solches jetzt nicht so wichtig, als dass es die Aufmerksamkeit zieht und würde dafür Gesicht und Hand etwas heller machen, dass es mehr heraussticht noch.
Das ist aber trotzdem gut gelungen.
Absolut.
Schön gemacht.
Meckern auf hohem Niveau.
Auch gute Idee. Muss man auch sagen. Man muss ja erstmal so eine Idee haben. Mhm.
Ja.
Ja, was hat er denn gewonnen? Der gute.
Achso, was hat er gewonnen?
Der gute Vion.
Das ist was ganz Besonderes. Und zwar haben wir wieder einen Preis gestiftet bekommen von einem anderen Hörer. Und zwar von Lars. Lars schreibt, ich habe das Buch National Geographic Photo Guide, Porträts und Menschen hier liegen und würde es gerne als Preis sponsern.
Oh, cool.
Finden wir natürlich super. Das heißt, der wird dir das dann direkt schicken. Wer hat jetzt gewonnen? Wie heißt der Name da? Vion, genau. Also Vion, schick einfach mal. Ach, Vion, das ist bestimmt der Vion.de, der hier vorhin auch diese Rotweinfrage gestellt hat. Das ist das gleiche Bild. Siehst du? Ist ja lustig. Ja, ich bin aufmerksam. Ich erkenne sowas manchmal. Also Vion, schick mir mal deine Anschrift, wo wir das Buch hinschicken lassen können. Mhm. Ich gebe das dem Lars weiter, der wird dir das dann direkt schicken.
Und der Lars hat übrigens und selber eine
der
Website.
Der Lars hat eine Webseite und zwar mit richtig coolen Tipps. Schaut mal rein auf brückler-naturfoto.de. Brückler ist mit UE geschrieben, B-R-U-E-C-K-L-R, Brückler, so wie die Brücke. Ja, brückler-naturfoto.de.
Genau, und da gibt es schön aufbereitet so ein paar ganz gute Tipps zum Thema Fotografie, hat da auch seine eigenen
auch schöne Selbstbautipps.
Ja.
Fand ich ganz, ganz spannend, also ohne Scheiß.
Ja.
Ja, und der Lars ist übrigens auch der, der unter Umständen unser Helfer vor Ort sein wird nächstes Jahr bei einem Natur-Workshop, Wildlife oder ähnliches.
Cool.
Müssen wir mal schauen. Im Augenblick bin ich gerade mit ihm am Ausbaldowern. Er hat einen ziemlich vollen Terminkalender, ich auch. Ich will mir das unbedingt dieses Jahr nochmal vor Ort angucken, wie das da ausschaut, was da möglich ist. Gucken wir mal, ob das klappt. Das war's.
Ja,
lass uns noch ein Bild besprechen. Ich habe nämlich mindestens noch ein Bild gesehen, was ich unbedingt erwähnt haben wollte. Und zwar ist das die Nummer 3 auf deiner Liste, Selbstzensur von PK210.
Ja.
Das ist auch eine Mehrfachbelichtung sozusagen, also ein komponiertes Bild in Photoshop wahrscheinlich oder einem artverwandten Programm. Da hat sich dieser Mensch, also wahrscheinlich der PK210, dreimal fotografiert vor einer Wand. Und einmal hält er sich den Mund zu, einmal hält er sich die Augen zu und einmal hält er sich die Ohren zu. Ihr kennt so diese klassischen drei Affen, ne? Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Also von der Themenidee her nicht neu, aber eben quasi mit 6 Armen jetzt im Bild. Das heißt, er hat alle 3 Aufnahmen übereinander gelegt. 6 Arme, die sich quasi alles gleichzeitig zuhalten. Hilft eigentlich nur eine Hand, die den Hintern zuhält.
Dass da und eine, die auch die Nase mehr rauskommt.
Zuhält. Und die Nase, genau. Also die Idee fand ich klasse gemacht. Was mir von der Komposition her nicht so gut gefällt, ist, dass die Arme, die die Augen zuhalten, hinter den Schultern liegen. Das wirkt unrealistisch. Ich hätte die also eher vor die Schultern gelegt. Dass es also wirklich so aussieht, als ob die noch zum selben Körper gehören. Was mir aber fotografisch unheimlich gut gefällt, ist das Licht und die Schwarz-Weiß-Umsetzung. Also wir meckern ja sonst immer gerne rum bei Schwarz-Weiß-Bildern, dass irgendwie die Kontraste nicht so richtig sind und dass es noch ein bisschen heller geht und so weiter. Hier finde ich es richtig gut gemacht. Das heißt, die Hautpartien, er hat ein T-Shirt an, man sieht also die Arme, die Hautpartien sind richtig gut beleuchtet, sind auch die hellsten Stellen zusammen mit dem Gesicht. Er steht vor einer grauen Wand jetzt logischerweise durch die Schwarz-Weiß-Umwandlung. Die ist gerade dunkel genug, dass sie nicht die Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber noch hell genug, dass sie einen interessanten Hintergrund abgibt, nämlich eine Betonwand, die auch klasse Struktur aufweist, vermutlich durch ein schräges Licht. Vermute ich einfach mal. Und er hat ein schwarzes T-Shirt an, das heißt, der Körper selber lenkt überhaupt nicht ab und man vervollständigt eigentlich im Geiste die Linien vom Arm, also den Weg vom Arm zum Körper sowieso selbst, weil wir ja wissen, wie ein Mensch gebaut ist. Und trotzdem ist das T-Shirt noch so viel dunkler vor dem Hintergrund, dass man es eben trotzdem noch erahnen kann. Das heißt, es verschwindet nicht vollständig, sind also keine schwebenden Arme. Also ich finde hier den Einsatz der Kontraste und des Lichts umwerfend realisiert. Hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Was wir da auch noch haben, ist eine ganz starke Vignettierung und
ja,
die auch ganz bewusst eingesetzt, um dann wirklich noch mehr Aufmerksamkeit aufs Zentrum des Bildes, eben auf das Subjekt zu lenken.
Da war ich schon am Überlegen, ob das eine natürliche Vignette ist, also ob er den Hintergrund so ausgeleuchtet hat.
Das glaube ich nicht.
Das glaube ich
oder
nicht,
ob er gesagt. Das nachbearbeitet hat.
Aber wahrscheinlich, ich vermute mal eine Mischung aus beiden. Vielleicht schickt er uns mal ein Making-of.
Okay. Ja, super. Dann habe ich noch ein Bild und zwar ist das, die Nummer. Die Nummer 11.
Okay.
Zensur. Auch vor 30 Jahren gab es Zensuren. Nämlich das ist einfach ein Foto von der Füllfeder, vom Füllfederhalter über einem Zeugnis und da steht ausreichend und gut.
Mhm. Wobei das Gut in der Schärfeebene liegt.
Richtig, das Gut liegt in der Schärfeebene. Ich finde es einfach ein süßes Bild. Ich finde es von der Komposition her sehr schön. Du hast sehr geringe Schärfentiefe. Du hast die Füllfeder. Die könnte vielleicht noch einen Tick schärfer sein selbst. Aber die kommt so diagonal von links unten rein. Du hast eine Diagonale, die von links unten nach rechts oben läuft. Also du hast so mehrere sich schneidende Diagonalen. Das Ganze hat dann aber wieder dadurch, dass die Schrift von links unten nach rechts oben läuft, was Aufstrebendes, was Positives. Das Bild und dann hat er noch viel Helles auf dem Bild und hat es trotzdem nicht unterbelichtet. Wo kann man es ja gerne mal dazu tendieren, wenn man ein weißes Papier fotografiert. Mhm. Also der hat da auch noch von Hand eingegriffen. Fotoborn hat das gemacht. Finde ich einfach rundherum so als kleine Stimmungsstudie, finde ich das klasse. Das hinterlässt bei mir irgendwie so ein angenehmes, rundes Gefühl, das ist gut. Auch vom Licht her, der Schatten der Feder fällt schön.
Also ja, der zeigt vor allen Dingen auf das Gut.
Genau.
Also der führt das Auge da schon ein bisschen hin.
Genau, also finde ich gut, das Bild. Kriegst du von uns auch eine Zensur?
Ja, genau.
Nämlich eine 2+, würde ich sagen. Ja.
Ja.
Doch, durchaus.
Gehe ich mit.
Okay. Also, dann.
Dann war's das heute.
Ich mache jetzt mal keine Versprechungen, wie das während meiner zweiwöchigen USA-Reise aussehen wird.
Das sehen wir spontan, wie beim letzten Mal ja auch.
Genau, in Nepal hatte ich vorher irgendwie das Maul aufgerissen und dann hat es doch irgendwie nicht ganz geklappt. Lasst euch überraschen, bleibt uns gewogen, bleibt vor allem, lasst dir
USA
vor allem
Happy Shooting einfacher gehen.
In eurem Podcatcher und dann wird das schon zusammenpassen.
Genau, und Monis Motivklingel natürlich.
Genau, monismotivklingel.de und wir sind weg hier. Bis dann.
Wir sind raus.
3, 2, 1.
Happy Shooting.
Guten Flug. Ich habe jetzt gerade nichts verstanden, die letzten 10 Sekunden. Aber ich gehe mal davon aus, dass du was Nettes gesagt hast.
Ja. Ich habe übrigens einen neuen Ordner in der Dropbox angelegt. Ich hoffe, den siehst du nicht.
Ich sehe. Wieso? Heißt der Chris ist doof? 3, 2, 1.
Meins. Wie es singt und lacht. Späßchen gemacht. Gott.
Nein, lass mich damit. Okay, lass uns einfach anfangen.
Lass uns mal anfangen.
Ich fluch? Nee, Flug.
Flug.
So wie China und China.
Genau. Und
ach, was weiß ich.
Fluch, Flug, Teich, Teig.
Genau.
Kirche, Kirsche.
Kirchen, Fisch und Fleisch. Okay.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de.
Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com.